Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und wir machen heute ein kleines bisschen Vorschau und auch schon besprechen die aktuellen Gerüchte der Free Agency, weil seit Montag dürfen die Vereine mit den Spielern verhandeln, offiziell dürfen ihnen Angebote unterbreiten und dürfen sie dann ab Mittwochabend 22 Uhr, also einen Tag nach unserer Aufnahme, entsprechend erst unter Vertrag nehmen. Und es ist bisher schon einiges passiert und dafür nehmen wir uns natürlich die Zeit, darüber zu sprechen, was ist bisher passiert, wonach sieht es aus, und da habe ich meinen Gast zu eingeladen, das ist der Clemens Mausch. Hallo Clemens.
Hallo Sebastian.
Ja, Clemens, ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Gerüchten, die im Moment danach aussehen, dass sie auch wirklich passieren werden. Und dann würden wir mal quasi anfangen mit den Quarterbacks. Da gibt's ja wirklich schon einige und da sind schon eigentlich schon fast alle Namen vom Markt, wenn man das so hört, von den Gerüchten her. Fangen wir mal mit einem an, bei dem es schon 100% sicher ist. Drew Brees bleibt bei den New Orleans Saints. Es gab ja Verwunderung, dass er so lange noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Aber heute kam die Nachricht, Drew Brees bleibt bei den Saints verlängert für 2 Jahre, weil das zweite Jahr eine Teamoption ist.
Ja, und das für 50 Millionen insgesamt Vertragswert, das ist ordentlich, wenn man das mal mit anderen vergleicht, die da heute ja Verträge vorgelegt bekommen haben, die sie dann morgen unterschreiben werden. Drew Brees ist zwar alt, aber er ist immer noch extrem gut und ich denke, was Besseres konnte New Orleans nicht passieren, als ihn zu verlängern, weil man muss auch noch bedenken, hätten sie ihn nicht verlängert, hätten sie trotzdem 8 Millionen Dead Cap drauf bekommen.
Ja, genau, und die 8 Millionen Dead Cap hätte ihn natürlich dann auch wehgetan und wie gesagt, das ist das eigentlich nicht erwartet gewesen, weil es gab wohl die Gerüchte, dass ein weiteres Team wohl bereit war, Drew Brees mindestens 60 Millionen Dollar zu bieten, aber Drew Brees hat der scheinbar nicht zugehört und hat sich dazu entschieden, bei den New Orleans Saints zu bleiben. Er hat ja letztes Jahr bewiesen, dass das Team wirklich jetzt gut ist und da wird man mit Sicherheit noch drüber nachdenken, dort Verbesserungen zu kommen. Es gibt ja Malcolm Butler oder Dominic Rogers-Comati, die dort im Gespräch sind. Aber Clemens, wir bleiben mal bei den Quarterbacks und gehen mal zu dem dicksten Fisch im Teich. Kirk Cousins, wurde viel gesprochen in der Offseason. Wo geht er hin? Wo wird sein neues Team sein? Und es sieht danach aus, dass er in die NFC North gehen wird, zu den Minnesota Vikings.
Ja, mit einem Vertrag, mit der die ganze NFL auf Jahre hinweg zerstören wird. Das klingt ganz hart, aber es ist leider so. Denn Kirk Cousins unterschreibt für 3 Jahre 86 Millionen. So weit, so gut. Höchstbezahlter Quarterback aller Zeiten. Dass jeder Top-Quarterback oder fast jeder Top-Quarterback den Vertrag unterschreibt. Aber der komplette Vertrag ist garantiert. Und das ist eigentlich im Football bei so hohen Verträgen nicht so. Vielleicht mein Einjahresvertrag, der komplett garantiert ist, aber mehr eigentlich nicht. Sowas passiert normalerweise nur Baseball oder im Basketball. Und was da dann das Problem ist, dass dann Spieler bei weitem nicht mehr alles geben, denn das Geld ist sicher. Und dann die Salary Cap nicht mehr hinhaut und vor allem dann auch komische Trades entstehen, um das Salary loszuwerden. Sowas gab es ja in der NFL schon bei Brock Osweiler letztes Jahr. Also mir gefällt das, diese Entwicklung nicht, dass da alles garantiert ist. Das war beim Football bisher immer so, dass bei großen Verträgen vielleicht Pi mal Daumen die Hälfte garantiert war und man sich den Rest immer noch auch durch Leistungen verdienen musste. Und das ist jetzt bei Cousins ein bisschen weg. Da mache ich mir große Sorgen um die Zukunft.
Ja, genau, zumal ja auch die Vikings ja auch anderes Geld für auch andere gute Spieler ja auch ausgeben können. Zumindest natürlich, wenn du 28 Millionen schon mal weg hast pro Jahr, das ist schon eine ordentliche Summe Anzahl und ein gewisser Aaron Rodgers, Matt Ryan, Russell Wilson, die wollen auch demnächst alle ihren Verträge verlängern und dann werden die natürlich sagen, hey Leute, Kirk Cousins hat das bekommen, das hätte ich auch gern und damit kann natürlich die Vereine ihren Salary Cap ganz schön böse in die Hose gehen. Besser wäre es zum Beispiel, solche Verträge zu machen wie Richard Sherman, wobei das vielleicht eher zu den schlechteren zählt, aber das ist wirklich sehr auf leistungsbasiert. Ein Jahr ist garantiert und wenn er in Pro Bowl kommt, bekommt er die anderen 2 Jahre für 15 Millionen, dann 2 im Jahr, aber das ist dann, muss man sich erstmal beweisen, ob er das auch wirklich hinkriegt. Clemens, Kirk Cousins jetzt bei den Vikings. Wer sind sie damit automatisch Number One Contender für den Super Bowl oder sind sie damit zumindest einer der heißen Kandidaten?
Sie sind immer noch einer der heißen Kandidaten, das waren sie auch schon letztes Jahr. Letztes Jahr Case Keenum hat weit über seinem normalen Niveau gespielt und ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Kirk Cousins, so wie man ihn erwartet, ein riesiges Upgrade über ein Case Keenum des letzten Jahres. Er ist ein Upgrade, aber ich denke nicht, dass das so viel ausmacht. Aber er ist auch in einer deutlich besseren Situation als in Washington. Ich denke, die O-Line, das nimmt sich nicht viel, da ist eher die von Minnesota sogar ein Stück schlechter. Aber die Receiver sind besser und vor allem er hat Delvin Cook, Er hatte nie irgendwelches Laufspiel in Washington. Und jetzt bekommt er auf einmal Dalvin Cook, der zwar von einem Kreuzbandriss kommt, aber trotzdem. Also der Supporting Cast ist gut, und wenn Cousins sich damit weiterentwickeln sollte, dann ist Minnesota auf jeden Fall vorne zu sehen. Es schwächt sie auf jeden Fall jetzt für dieses Jahr nicht. Was danach passiert, ist die Frage, weil da geht es dann auch auf Vertragsverlängerungen zu bei Leuten wie Stephon Diggs oder Anthony Barr.
Genau, und die wollen entsprechend auch bezahlt werden. Also darf man dann sehr, sehr gespannt sein, wie dieses Jahr verlaufen wird bei den Minnesota Vikings, wie weit es für die Mannschaft gehen wird. Und Clemens, wir haben jetzt über die Minnesota Vikings gesprochen. Die hatten mal 3 Quarterbacks unter Vertrag, die im Moment alle Free Agents geworden sind. Du hast Case Keenum schon angesprochen. Hat ein neues Team gefunden. Er wird wohl zu den Denver Broncos gehen und dort die entsprechende Lücke stehen, die da ja dort schon seit dem Abgang von Peyton Manning im Endeffekt schon besteht. Denkst du, ist es die richtige Wahl, von den Broncos auf Case Keenum zu setzen?
Der Vertrag ist 2 Jahre, $36 Millionen. Ja, was soll man dazu sagen? Case Keenum hat bisher ein gutes Jahr gehabt und er schreibt jetzt für 2 Jahre und verdammt viel Geld. Also ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, was der Sinn dahinter ist. Der Vertrag klingt jetzt auch nicht, als wäre nur ein Brücken-Quarterback und man will jemanden hochdraften. Das hat sich meiner Meinung nach damit jetzt erstmal erledigt. Also das ist ganz komisch, was Denver da will. Also klar, Keenum war nicht schlecht letztes Jahr, aber ich denke mal, ein Einjahresvertrag wäre in dem Sinne besser gewesen, dass man einfach Geld gespart hätte, falls man jetzt doch an einen Rookie kommt. Also ich kann mir auch bei dem 2-Jahres-Vertrag nicht vorstellen, dass das so eine Struktur ist wie bei McLennan, dass man den dann nach einem Jahr ohne groß Dead Cap entlassen kann. Aber die genauen Vertragsstrukturen sind natürlich jetzt nicht bekannt, aber es sieht erstmal so aus, als wollen sie ihn wirklich für 2 Jahre als Starter haben. Und das muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, weil ja auch gerade Von Miller öffentlich darum gebettelt hat, praktisch, dass Kirk Cousins nach Denver kommt.
Ja, genau. Man muss natürlich bei Kirk Cousins mit dazu geben. Wird erst frühestens Donnerstagmorgen unterschreiben. Er möchte mal das Ganze sich angucken, möchte mit dem Coach sprechen, möchte das ganze Gelände der Vikings genau kennenlernen. Deswegen wird dort vor Donnerstagmorgen keine Unterschrift erwartet. Also natürlich dann amerikanischer Zeit. Das werden dann bei uns nachmittags so um den Dreh. Muss man mal gucken, ob das dann noch wirklich passieren wird. Dann 2 weitere Quarterbacks. Es wird jetzt gerade reingekommen, Clemens. Sowohl Sam Bradford als auch Teddy Bridgewater scheinen neue Teams gefunden haben. Sam Bradford wird wohl zu den Cardinals gehen. Ist ein Jahresvertrag mit einer Option vom Team auf ein zweites Jahr. 15 Millionen garantiert. 20 Millionen kann er maximal verdienen. Auch im zweiten Jahr wäre es dort der Fall. Ist Cardinals Mann das wahrscheinlich richtig, dort das zu machen, zumal sie dann überlegen, McLennan oder Josh McCown so als solide Backups zu verpflichten?
Das ist jetzt, denke ich, schon eine gute Idee, weil Sam Bradford ist ein Mann, der extrem gut ist, aber einfach nicht mitbleiben kann. Man gibt ihm die Chance, sollte er spielen, spielt er sehr gut, ist er auch die 20 Millionen wert. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich verletzt, ist sehr groß, aber dann landet er auf Injured Reserve. Sein Gehalt zählt auch nicht mehr gegen das Cap, also kann man ihm auch so viel geben. Das tut jetzt auf Arizona auf lange Sicht nicht weh. Er ist jetzt vermutlich die NFC West das absolute Powerhouse für Quarterbacks. Man hat den jungen Gott Jimmy Garoppolo, man hat den Zauberer Russell Wilson, man hat den Number One Pick im dritten Jahr Jared Goff und auch den ehemaligen Number One Pick Sam Bradford jetzt, der auf jeden Fall auch ein ganz hohes Potenzial hat. Also das kann nächstes Jahr lustig werden, wenn es da innerhalb der NFC West zur Sache geht.
Ja, genau, habe ich schon meinem Kollegen Andreas Dies jetzt am Montag gesagt, als wir nochmal auf das Wochenende zugekommen sind, auf was ja sehr turbulent auch gewesen ist mit vielen verschiedenen Trades-Themen, aber soll jetzt noch nicht Thema sein. Wollen wir noch auf den dritten ehemaligen Vikings-Quarterback eingehen, das ist Teddy Bridgewater, und gerade kam dort die Meldung rein, dass die New York Jets für ihn einen Vertrag vorbereiten wollen, ihn wohl für 2 Jahre verpflichten wollen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich hätte eher gedacht, dass er vielleicht einen Einjahresvertrag kriegt, einfach aufgrund der Verletzungsgeschichte, die er jetzt bisher gehabt. Und er hat ja schon das letzte Spiel, ist ja schon gefühlt Ewigkeiten her.
Ja, aber ich denke, die Jets werden es einfach probieren. Was haben sie zu verlieren? Capspace ohne Ende. Da ist aber jetzt wirklich die Frage, ob da jetzt noch ein Rookie kommt. Ob sie jetzt sagen, Teddy ist wirklich, sie hoffen, dass Teddy ihr Mann wird, oder dass sie sagen, Übergang, guter Backup. Weil, ich weiß nicht, Teddy Bridgewater ist für mich sehr überbewertet. Er hat auch vor seiner Verletzung nicht die Welt eingerissen. Er hat zwar wenige Interceptions geworfen, aber auch ganz, ganz wenige Touchdowns. Also die Quote war dann trotzdem fast 1:1. Und Ja, also da kann ich mir eher nicht vorstellen, dass die Jets ihm zumindest keinen Konkurrenten an den Start stellen. Und wenn sie im Endeffekt Josh McCown zurückholen, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass McCown über Bridgewater startet. Weil jetzt sein volles Vertrauen in Teddy Bridgewater zu setzen, das ist sehr riskant. Ich bin mal gespannt, wo der Vertrag liegt. Ich denke, nicht höher als 15 Millionen pro Jahr, aber man kann sich bei solchen Vertragsnummern sehr täuschen, aber da werde ich dann bei den Wide Receiver nochmal drauf kommen. Was ich da gerade gelesen habe, hat mich dann doch wieder etwas geschockt.
Ja, gut, dass dich das geschockt hat, kann man da auf jeden Fall leicht noch drauf zu. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, haben wir noch Breaking News, und zwar hat Adam Schefter und auch Ian Rappaport, die beiden, die ja wirklich sehr gut informiert sind, bekannt gegeben, dass der ehemalige Cornerback der Jaguars, Aaron Colvin, wohl einen 4-Jahres-Vertrag mit den Houston Texans unterschreiben wird. Clemens, holen sich die Houston Texans dann ein richtiges Upgrade für die Secondary, die letzte Saison wirklich nicht gut war?
Ja, also ich kann das jetzt aus zwei Sichtweisen sehen. Aus der Sicht des Analysten der NFL ist das ein großartiges Signing, weil Aaron Colvin extrem unterbewertet ist. Ein wirklich guter Corner, der sicherlich teuer sein wird, aber der sich das Geld auch verdient hat. Er war in Jacksonville Nummer 3, und wenn man mal die Touchdowns pro Target sich anguckt in den letzten Jahren, da ist er mit Abstand der beste Corner der NFL. Und wenn ich das dann aber aus der Sicht des Seattle Seahawks sehe, dann verstehe ich nicht, warum man diesen Mann nicht geholt hat. Man hat Richard Sherman entlassen, braucht noch einen dritten Starting Cornerback. Aaron Colvin ist verfügbar, würde gut ins Scheme passen, und er landet in Houston. Das verstehe ich beim besten Willen nicht, aber ja, vielleicht kommen wir darauf dann nochmal zu sprechen, auf die Seattle Seahawks, die zurzeit ja eine sehr bedenkliche Entwicklung eingehen.
Auf jeden Fall möchte ich mit dir noch zu sprechen kommen, gerade weil ich einen Seahawks-Fan hier als Gast habe, muss ich mir auf jeden Fall über die Seahawks sprechen, Clemens. Aber mal erstmal eine kurze Pause und gucken dann gleich natürlich auf weitere Positionen. Wide Receiver, wir haben schon angesprochen, die Seahawks werden ein Thema sein, auch die Dolphins, die Titans, also haben wir noch einiges an Themen, aber vorher möchte ich natürlich noch auf eine ja, auf einen Live-Sport hinweisen hier bei meinsportradio.de, und zwar ist am Wochenende mal wieder Live-Sport angesagt. Rugby steht dort im Programm, die Sportart, die ja durchaus Ähnlichkeiten mit dem American Football besitzt, und zwar spielt dort die deutsche 15er Rugby-Nationalmannschaft gegen Russland. Das ist das letzte Spiel der diesjährigen Rugby Europe Championship. Sie müssen in Köln ran. Ab 12:55 geht es dort los. Andreas Thies und Jürgen Bahlmann werden für euch kommentieren. Und sieht zwar nicht gut aus, dass man da Chancen hat, aber trotzdem schaltet ein, hört den beiden zu und drückt den Deutschen die Daumen, dass es nicht so ein großes Debakel wird, wie es in den letzten Spielen jetzt war. Also wie gesagt, wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Ich habe gesagt, wir gucken uns nochmal weitere Gerüchte an oder Sachen, schon die schon relativ fest sehen. Und Clemens, bevor wir zu den Receivern kommen, möchte ich erst mit dir über die Titans sprechen. Und dort gibt es schon eine Bestätigung, und zwar hat Cameron Braid, der Titans, der Tampa Buccaneers, seinen Vertrag verlängert. 6 Jahre, Chris Witt, 41 Millionen, kann er verdienen maximal, davon sind 18 Millionen garantiert. War erwartbar, denke ich, dass er jetzt wechseln wird, hat, glaube ich, keiner mit gerechnet.
Das ist, sehe ich jetzt ganz anders.
Oh.
Das sehe ich jetzt aber ganz anders, weil die Tampa Bay Buccaneers haben ja schließlich letztes Jahr in der ersten Runde O.J. Howard gedraftet. Als Tight End. Und da bin ich eigentlich, da habe mich damals sehr gewundert, weil ich Braid für einen fähigen Mann halte. Aber dann kam Howard und dann dachte ich, okay, dann wird Braid gehen gelassen. Und der wird schon irgendwo unterkommen. Aber ja, jetzt diese Nummer sehr, sehr merkwürdig. warum das jetzt so passiert ist. Vor allem 6 Jahre 41 Millionen, das sind fast 7 Millionen pro Jahr und noch so ein langer Zeitraum. Und ich habe da eine interessante Statistik gelesen. In 5 der letzten 9 Spiele hat Cameron Braid einen oder keinen Ball gefangen. Er hat also in weniger der Hälfte der letzten Hälfte der letzten Saison mehr als einen Ball gefangen. Also das ist schon unglaublich, auch wenn er eigentlich fähig ist. Also dafür 7 Millionen, das verstehe ich beim besten Willen nicht.
Ja gut, ich hab's halt gedacht, wenn du mit Howard und Braid hast, 2 Mann, kannst du so ein Duo machen, wie es ja bei den Patriots mit Gronk und Aaron Hernandez war, der, Gott hab ihm selig, unter uns weilt. Ja, und wie gesagt, das ist etwas, woran man gucken muss, wie sich jetzt diese ganze Offensive sowieso der Buccaneers entwickeln wird. Da muss auf jeden Fall was passieren. Aber gehen wir zu weiteren Tight Ends über Clemens, und zwar Trey Burton, der ja den Super Bowl gewonnen hat mit den Philadelphia Eagles, ist Free Agent und kann sich ein neues Team aussuchen, und er wird wohl zu den Chicago Bears gehen. Gute Entscheidung von den Bears, ihn zu holen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat man gleich noch einen Backup-Quarterback für 8 Millionen im Jahr. Genau. Nein, Spaß, aber Trey Burton ist ultra-athletisch und ja, die Bears bauen sich da jetzt auch ein Titan-Duo auf mit Adam Shaheen, letztjähriger Zweitrunden-Pick, und jetzt Trey Burton. Das gefällt mir wirklich gut. Allgemein, was Chicago bisher gemacht hat, war das meiste wirklich gut in dieser Offseason. Und ich denke, da geht's große Schritte nach vorne.
Ja, genau. Sie werden ja wohl auch, oder sind zumindest sehr daran interessiert, Allen Robinson zu verpflichten. Das ist wohl schon ziemlich sicher, aber da kommen wir gleich zuvor. Ich möchte noch mal auf die Seahawks kommen, bevor wir dann wirklich dann noch später noch auf die richtig eingehen werden. Und zwar ist es so, dass das Gerücht besteht, dass Austin Seferian Jenkins, der letzte Saison bei den New York Jets war, zu den Seahawks gehen wird. Die Seahawks verlieren ja beide 2 Tight Ends in Jimmy Graham und den Luke Wilson. Jimmy Graham wird wohl zu den Saints und zu den Packers gehen. Clemens, deine Meinung zu diesen beiden Themen, also zu beiden Personen, Austin Seferian Jenkins und Jimmy Graham?
Ja, erstmal, bevor ich zu den beiden komme, du hast ja noch einen dritten angesprochen, Luke Wilson, da bin ich mir nicht so sicher, dass der weg ist. Sehr underrated Titan, könnte ich mir vorstellen, dass der am Ende doch wieder in Seattle landet. Und jetzt mal zu den beiden, Jimmy Graham. Ja, ich bin froh, dass er weg ist. Das war eine Ehe, die nie gepasst hat zwischen den Seahawks und Jimmy Graham. Das erste Jahr lief eigentlich ganz gut, dann kam die schwere Verletzung, dann kam er im zweiten Jahr erst nicht richtig rein, war dann extrem gut, aber war in der Red Zone nicht sonderlich erfolgreich, und im dritten Jahr war er in der Red Zone unglaublich gut und außerhalb der Red Zone einfach grauenhaft. Was der hat fallen lassen, was der in die Luft getippt hat für Interceptions, das war unfassbar letztes Jahr. Und er soll es einfach woanders sein Glück probieren, hoffentlich auch noch seinen wohlverdienten Ring holen, den er ja noch nicht hat. Er kam in die Liga, als die Saints Super Bowl Champion waren, haben sie ihn gedraftet, und er kam zum amtierenden Super Bowl Sieger aus Seattle. Nein, stimmt gar nicht. Wir waren schon 2 Jahre vom Super Bowl weg und kam gerade von der Super Bowl Niederlage. Aber auf jeden Fall fehlt ihm noch der Ring, und hoffen wir mal für ihn, dass er da noch seine Chance darauf bekommt, weil als Seattle-Fan muss man gerade anerkennen, dass andere viel größere Chancen haben, den Super Bowl zu gewinnen. Und Austin Seferian Jenkins, das freut mich sehr, Hometown-Kid, war der zweitbeste Tight End seiner Highschool-Klasse, hat dann alle möglichen Angebote gehabt, ist aber zur University of Washington in Seattle gegangen, hat dann da gut gespielt, war ein Zweitrunden-Pick der Buccaneers, hat dort aber nur knapp 2 Jahre gespielt, bis er wegen einem Alkoholdelikt entlassen wurde, hat dann auch zugegeben, dass er Alkoholiker war, hat sich davon wohl losbekommen, bei den Jets, ist er bei den Jets gelandet. Das erste Jahr war ja sehr mäßig, das zweite Jahr war aber wirklich, wirklich gut, und ich mache mir da doch Hoffnung, dass der Preis dann einigermaßen passt und dass Seferian Jenkins eine ordentliche Rolle in Seattles Office spielen kann. Was mich vor allem auch freut, er ist zwar etwas kleiner als Jimmy Graham, aber ein bedeutend besserer Blocker. Und als Receiver und Route Runner steht er ihm gar nicht so viel nach, wie man meinen könnte.
Ja, also dann scheint es ja dann quasi dann so ein bisschen sogar so ein Upgrade zu sein zu Jimmy Graham. Mal gucken, Graham wird ja wohl bei den Saints und den Packers gehandelt, wo er dann hingehen wird. Bei den Saints gibt es wohl ein paar Probleme, da hat man sich schon verhandelt, aber ist noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, auch wenn es weiterhin attraktiv ist, die Rückkehr von Jimmy Graham. Aber okay, jetzt gucken wir jetzt noch zu den Wide Receivern. Wir haben schon angesprochen, Allen Robinson wird wohl zu den Chicago Bears gehen. Aber es gibt noch weitere Namen, die dort schon ja schon quasi sicher sind, wo sie hingehen werden. Und das sind zwei sichere Namen, können wir ja schon mal nennen. Marquise Lee wird definitiv bei den Jaguars bleiben. Und die Broncos haben ihre Option gezogen bei Demaryius Thomas. Also die beiden halten zwei gute Receiver.
Ja, auf jeden Fall. Demaryius Thomas mit Case Keenum, ihm nochmal eine Chance zu geben. Absolut verständlich. Auch aus dem Sinne, dass Denver einfach keine Tiefe auf der Wide Receiver Position hat und Marquise Lee, wenn man schon Allen Robinson weg ist, man kann ja nicht alles gehen lassen. Man kann das ja nicht einfach nur mit Dede Westbrook und Keelan Cole, die zwar toll als Rookies gespielt haben, probieren, aber man braucht schon noch jemanden dazu. Aber der Preis von Lee, der ist schon heftig. 4 Jahre, 38 Millionen für den Spieler, der die Liga an Drops angeführt hat. Das ist heftig.
Ja, zumal 18 Millionen davon noch garantiert sind. Also das ist schon eine ordentliche Anzahl. Und da kann man sich noch auch fragen, warum man ja entsprechend nicht Allen Robinson gehalten hat, der ja eigentlich der bessere Wide Receiver von den beiden ist.
Ja, das verstehe ich auch nicht, weil Robinson nicht so viel teurer war.
Ja, also wie gesagt, wenig Verständnis dafür, was die Jaguars bisher gemacht haben. Ich habe auch nicht verstanden, warum sie die Option gezogen haben bei Blake Bortles, auch wenn er eine gute Saison gespielt hat. Aber das können wir mal dann noch in der späteren Zeit mal besprechen. Gehen wir auf einen weiteren heißen Namen ein, der gehandelt wurde, Sammy Watkins von den LA Rams. Sie haben keine Vertragsverlängerung hinbekommen vor der Free Agency und jetzt sieht es wohl so aus, dass Sammy Watkins zu den Kansas City Chiefs gehen wird und das ist eine wirklich Hammerverpflichtung für die Chiefs.
Ja, erstmal die negative Seite, 4 Jahre, 48 Millionen, das ist sehr heftig. Für einen Sammy Watkins, der zwar erst 23 Jahre alt ist, aber trotzdem erst wenig gezeigt hat aufgrund von Verletzungen, das Potenzial ist da, aber der Vertrag ist heftig, ehrlich gesagt. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, Patrick Mahomes, der stärkste Arm der Liga, vermutlich. Gut, jetzt kommt Josh Allen, da ändert sich das wieder. Hat Running Back Kareem Hunt, die Wide Receiver Sammy Watkins und Tyreek Hill und Tight End Travis Kelce. Das klingt einfach nur edel. Das kann, wenn Watkins funktioniert, eine unglaublich schön anzusehende Offense nächstes Jahr werden.
Auf jeden Fall, weil er hat ja in beiden Wide Receivern jetzt zwei absolute Speedster, die sind ja beide durchaus dafür prädestiniert, auf den Außenpositionen sich zu positionieren, also darf man da auch sehr, sehr gespannt sein, wie das dann dort mit davon geht und Clemens, wir müssen schon wieder auf die Seahawks kommen, weil es gibt einen weiteren Namen, der die Seahawks verlassen wird und zwar Paul Richardson, der Wide Receiver, der wird zu den Washington Redskins gehen, bei den Seahawks, die lassen irgendwie alles gehen, aber holen nichts Neues.
Ja, das ist interessant, würde ich mal so sagen. Aber ja, die Sache war, man hatte die Möglichkeit, Richardson, also es hieß immer so, man braucht ungefähr 6 Millionen im Jahr für ihn, um ihn halten zu können. Hat man sich dagegen entschieden, jetzt unterschreibt er bei den Redskins für 8 Millionen im Jahr. Das finde ich wirklich zu teuer für ihn, weil er hat letztes Jahr über 700 Yards und 6 Touchdowns gehabt. Das war in Ordnung, aber davor war er eigentlich nur verletzt. Also er hat verdammt viel Potenzial, aber den Vertrag finde ich dann doch etwas riskant. Dafür hat er sich meiner Meinung nach noch nicht genug bewiesen. Also, ja, bei dem Preis bin ich jetzt nicht böse, dass die Seahawks ihn nicht verlängert haben. Aber jetzt klafft da auch wieder eine Lücke auf nach Tyler Lockett und Doug Baldwin, was soll da kommen? Da kommt dann Amara Darboh, der Drittrundenpick von letztem Jahr. Hat kaum gespielt, weiß man nicht. Und danach wird es dann ganz dünn. Da kommen dann so Leute wie David Moore, Tanner McAvoy und Kelly Lawler, die halt dann schon eher Practice-Squad-Kaliber sind.
Ja, und zudem hat man auch noch per Trade sich von den Eagles einen Wide Receiver geholt, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, stimmt. Marcus Johnson.
Genau.
Könnt ihr mir auch vorstellen, dass der vielleicht so ein bisschen als Richardson-Ersatz gelten soll, hat auch viel Potenzial, ist relativ auch groß, so 1,85 wie auch Richardson und auch extrem schnell, dass man vielleicht damit versucht, das, was Richardson ihm gegeben hat, ein bisschen für viel, viel weniger Geld nachzustellen. Aber ich bin mir da auch nicht gerade so im Klaren, was da in Seattle vorgeht.
Okay, gut, dann bin ich nicht der Einzige, dem das so geht, weil ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden. Es ist jetzt, die Defense ist ja wirklich komplett auf links gedreht. Da wird ja wirklich, viele Namen werden dort ausgetauscht, die ja die letzten Jahre geprägt haben. Richard Sherman, Michael Bennett hat man getradet. Man ist noch nicht sicher, ob Cam Chancellor oder Cliff Avril zurückkommen werden. Clemens, hast du Angst vor der nächsten Saison oder denkst du, dass die Playoffs noch möglich sind?
Die Playoffs sind immer möglich, wenn du einen Superstar-Quarterback hast, und den haben die Seahawks. Von daher würde ich nichts ausschließen, und im Endeffekt, so viel hat sich nicht verändert. Nur die Namen, die eben wechseln, die sind groß. Dass die Leistungen nicht zu ersetzen sind, das würde ich so nicht sagen. Und die Sache ist auch, man hat Spieler gehen lassen, die sehr laut und sehr direkt sind. Und es scheint wohl ein bisschen das Ziel zu sein, den Locker-Room wieder etwas ruhiger zu bekommen auch. Was auch ein bisschen dafür spricht, dass man Bennett getradet hat und der ja gar nicht so viel Space freigemacht hat, und auch, dass man hat sich dann doch entschieden hat, dazu Richard Sherman zu entlassen, der auch ein sehr, sehr direkter und laut und wortstarker Mensch ist. Also so kann ich mir das nur vorstellen, aber wenn man sich das mal anguckt, sie haben auch zwei Rollenspieler von letztem Jahr verlängert mit Bradley McDougald, der einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben hat, was für mich aber darauf hindeutet, dass Cam Chancellor eine sehr, sehr geringe Chance hat, dass er nochmal aufs Feld zurückkommt. Er möchte zwar, aber er wird wohl nicht medizinisch dafür bereit erklärt. Und dass man einen Second-Round-Tender auf den Restricted Free Agent Justin Coleman gegeben hat, der dann wohl als Nickel-Corner spielen kann.
Ja, das darf man dann beobachten, wie es dann entsprechend jetzt mit den neuen, oder nicht neuen Spielern, aber wie es dann jetzt sein wird ohne die, ja, die Erfahrenen, die Spieler, die die letzten Jahre von den Seahawks geprägt haben in der Defense, wie es dann dort funktionieren wird. Wir behalten das im Auge, natürlich auch mit unseren Experten Clemens, aber auch Florian, die ja beide als Seahawks-Fans das genau im Beobachten haben werden für uns in den nächsten Wochen und Monaten. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause, aber bevor wir in die Pause gehen, möchte ich noch die Chance wissen, auf ein weiteres Live-Event hinzuweisen, auf einen Sportradio.de, und zwar gibt es am Freitag wieder Live-Sport und mit Schachboxen, und das ist etwas Besonderes. Im Intellectual Falker treffen sich zum 10. Mal am Freitag die Zuschauer und Zuhörer bei meinem Sportradio und können dort eine super Mischung aus Schach und Boxen mitbekommen. Das wird man wirklich in den Bann gezogen. Ich kann es nur empfehlen. Das sind 3 Kämpfe angesetzt und ihr solltet am besten ab 20 Uhr einschalten. Live auf meinem Sportradio.de, das könnt ihr entweder auf der Homepage schon auf meinsportradio.de oder auch in der App, die ihr kostenlos bei Android oder bei iTunes runterladen könnt und euch auch dann natürlich auch unseren Podcast runterladen könnt. Wir machen jetzt, wie gesagt, eine kurze Pause und dann gleich hier zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. meinsportradio.de goes Snooker. Mit Andreas Thies.
Und wir sind wieder zurück hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sebastian Luff und bei mir ist immer noch mein Experte Clemens Mauksch. Clemens, wir kommen jetzt auf zwei Wide Receiver zu sprechen, die wir gerade nicht erwähnt haben. Und zwar sind das einmal Albert Robinson von den Kansas City Chiefs und Danny Amendola von den New England Patriots. Und beide werden wohl ihr Team wechseln und beide werden zu den Miami Dolphins gehen. Das heißt, in schöne, warme Florida. Kommt was überraschend, Clemens, für dich?
Ja, sehr überraschend, weil Miami hat eine unglaublich miese Capspace-Situation und was dort veranstaltet wird, das ist noch merkwürdiger als das, was dann Seattle fabriziert wird. Also Seattle, da ist ja doch eine gewisse Logik dahinter. Da könnte man so sagen, okay, da geht noch ein bisschen was, aber Miami hat kein Geld, holt Albert Wilson, der in Kansas City nicht besonders viel gezeigt hat, für ein Riesengeld. Man holt jetzt noch Amendola, der sicher auch nicht so günstig sein wird. Man entlässt in Dame King Sue, den man, obwohl man damit gar nicht so viel Geld zumacht, und von den höchsten Cap-Hits dieser Saison, da wären nur Quarterbacks gewesen und auf Platz 3 in Dame King Su, also vor den Free Agent Signings jetzt, das verändert einiges noch ein bisschen, oder auch Jarvis Landry, dass man ihn erst Franchise taggt und dann tradet für Picks, die im Endeffekt schlechter sind, als hätten sie ihn einfach gehen lassen und eine Compensatory Selection bekommen. Absolut unverständliche Moves in Miami. Ich frage mich echt, was da losgeht. Es scheint, als hätte nicht nur der ehemalige O-Line-Trainer seine Probleme mit unerlaubten Substanzen in Miami.
Ja, hast du wohl auf jeden Fall recht. Also das, was da bei den Miami Dolphins abgeht, das kann ich auch nicht verstehen. Wie gesagt, und damit so würde, wenn man ihn entlassen würde, 22 Millionen Dead Cap kosten. Und das ist, dann kann man ihn eher als spielen lassen, kann ich ganz ehrlich, weil Sue ist immer noch ein guter Spieler, auf jeden Fall. Der hat ja den höchsten Vertrag jemals eines Defensivspielers bekommen und er hat mit Sicherheit noch genug im Tank, weil man möchte wohl das Ganze ein bisschen ändern. Aber man hat halt ja einfach kein Geld zur Verfügung und man muss jetzt gucken, dass man wirklich vor dem Saisonstart den Cap Space wirklich so weit runterfährt, dass man unterhalb der Grenze ist, also dass man wirklich dann auch nicht zu viel Geld ausgeben. Und das ist sehr spannend zu beobachten, ob wir das wirklich hinkriegen werden. Im Moment sehe ich das noch sehr, 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 sehr kritisch. Clemens, da muss man mal gucken. Aber du hast angesprochen, Jarvis Landry, der hat ja jetzt das Team gewechselt und du hast angesprochen, er geht jetzt zu den Cleveland Browns, die wirklich im Moment sehr, sehr aktiv sind, viele Trades gemacht haben und sich unter anderem halt Jarvis Landry geholt haben.
Ja, also was Cleveland macht, gefällt mir richtig gut. Cleveland hat jetzt auch den Plan, die beste O-Line der Liga zu bauen. Also sie haben ja schon 4 gute Starter mit Kevin Seidler, JC Treader, Joel Bitonio und Joe Thomas. Und jetzt soll noch Nate Solder kommen, der ehemalige Left Tackle der Patriots. Und wenn man den dann noch auf Right Tackle hat, das ist eine extrem gute O-Line. Also da arbeitet man daran. Dann hat man Jarvis Landry geholt für einen 4-Runden-Pick und einen 7-Runden-Pick. Der hat jetzt erstmal dieses Jahr Vertrag die 16 Millionen, aber Cleveland hat genug Geld, um ihn zu verlängern. Dann hat man einen Drittrunden-Pick ausgegeben, um Tyrod Taylor zu holen, einen Quarterback, der sehr, sehr underrated ist, meiner Meinung nach, der seitdem er in der Liga ist, die drittbeste Turnover-Ratio hat, hinter zwei Herren namens Aaron Rodgers und Tom Brady. Der hat bisher also er ist jetzt 3 Jahre gestartet, hat dabei 18 Turnover begangen. Das ist fast nichts, wenn man das mal hochrechnet. Und dann hat man noch sich Demarius Randall geholt, letztes Jahr bester Cornerback der Packers, hat 4- und 5-Runden-Picks getauscht mit den Packers und hat noch seinen Starter-Quarterback von letztem Jahr, DeShone Kizer, 11 Touchdowns, 22 Interceptions abgegeben, der da jetzt wohl als Backup von Aaron Rodgers fungieren soll, nachdem da Brett Hundley auch sehr enttäuscht hat nach Rodgers Verletzung. Also für mich alles verständliche Moves von Cleveland. Klar, es kann nur aufwärts gehen, aber man muss auch wieder sagen, John Dorsey, der neue General Manager, beweist, warum er ein sehr fähiger Mann ist und warum es sehr, sehr viele Leute verwundert hat, warum er damals in Kansas City entlassen wurde.
Ja, genau, er hat wirklich vieles Gutes getan, hat dort einiges gemacht, hat zum Beispiel auch den Defensive Tackle abgegeben, Danny Sheldon zu den Patriots, hat sich damit einen Drittrundenpick 2019 sichern können, also da hat er wirklich in letzter Zeit viel, viel wichtige Sachen gemacht. Clemens, die Fragen, die sich jetzt alle auch in der NFL stellen und auch Menschen, die sich damit beschäftigen, ist, ziehen die Cleveland Browns jetzt in der ersten Runde mit ihrem Nummer 1 Pick sogar den Quarterback der Zukunft oder vertrauen sie wirklich auf Tyrod Taylor und ziehen dann 1 Saquon Barkley und denken vielleicht sogar darüber nach, den 4. Overall Pick zu traden oder dort vielleicht jemand anders zu ziehen?
Das ist schwer zu sagen, aber normalerweise wäre es Frevel, wenn man Tyrod Taylor holt und dann den ersten Pick für den Quarterback ausgibt, weil Tyrod Taylor ist wirklich, wirklich gut. Also das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Ich sage mal so, es scheint nicht, als würde Cleveland einen Quarterback wirklich lieben. Sollten sie sich noch in einen verlieben, dann sollen sie es tun, sollen sie noch an 1 nehmen. Dass derjenige dann bis an 4 fällt, das ist viel zu riskant, wenn man wirklich einen liebt. Wenn nicht, soll man es lassen und soll sich Barkley vermutlich holen und dann, je nachdem, wer da ist, vermutlich Minka Fitzpatrick, weil Bradley Chubb vermutlich nicht bis an 4 überlebt. und dann einfach Blue-Chip-Spieler holen und drumherum das Roster aufbauen. Ein Quarterback ist nicht alles, merkt man in Indianapolis.
Genau, ich bin da ganz bei dir. Ich habe es ja gesagt, schon im Januar, dass die Cleveland Browns kein Quarterback ziehen werden. Und dadurch, dass sie jetzt Tyrod Taylor geholt haben, steigt die Chance meiner Bold Prediction hier durchaus. Und ich denke auch mit Saquon Barkley, Tyrod Taylor hat das ja schon bewiesen, dass er mit LeSean McCoy wirklich sehr, sehr gut klarkommt. Der jetzt nicht, dass LeSean McCoy und Saquon Barkley sich ähneln oder so, aber er hat bewiesen, mit einem guten Running Back kann er sehr gut arbeiten. Und das halte ich auch für Saquon Barkley. Er wird ja von vielen als der beste Athlet gehandelt, und wenn man sich seine Zahlen vom Combine anguckt, worüber wir gesprochen haben, ja, Clemens, ist das wirklich sehr, sehr überragend gewesen dort, und dann darf man dann wirklich sehr, sehr gespannt sein. Aber kommen wir mal zu dem X-Team zu sprechen, von den vom Quarterback Tyrod Taylor, Clemens, die Buffalo Bills. Die haben jetzt, wie gesagt, ihren Quarterback abgegeben, waren ja sowieso nicht mit ihm so einher, haben sie ja bewiesen gehabt, als sie ihn gebencht haben mit Nathan Peterman, der dann grandios gescheitert ist, 4 Picks in einer Halbzeit, das war wirklich das schlechteste Spiel eines Quarterbacks, was ich je in meinem Leben gesehen habe, muss ich ganz klar so sagen. Und hat jetzt wieder getradet und ist im Moment auf Platz 12 in der Draft Order. Hat dort einen Offensive Line abgegeben in Gordy Glenn und hat jetzt somit den 12. Pick im Draft, hat jetzt den von Bengals bekommen und hat dann noch ein bisschen Draft Picks auch noch ausgetauscht. Clemens, die Buffalo Bills wollen wohl unbedingt einen Quarterback im Draft holen.
Ja, und die Buffalo Bills sind auch die einzigen, die unbedingt müssen, denn sie haben nur Lord Peterman. Den hast du ja gerade noch für viel zu gut erklärt. Er hatte ja sogar 5 Interceptions.
Also 5, Entschuldigung, ich habe deine unterschlagen.
Und wenn man sich noch daran erinnert, was er gegen die Jacks gemacht hat, wo er reinkam, hat er in 4 Snaps einen Snap gebotcht, hat einmal gefumbled und eine Interception geworfen in 4 Snaps, nachdem sich Taylor verletzt hat. Also, aber er ist eigentlich nicht so schlecht. Er hat nur, wie man auf Deutsch sagen würde, hast du Scheiße am Fuß. So wirkt seine Situation.
Ist voll an der Hand, ja.
Oder ja, das trifft es natürlich noch besser.
Ja, so
Buffalo ist aber das einzige Team, was unbedingt muss. Alle anderen haben jemanden, den kannst du zumindest starten. Du kannst einen Bridgewater starten, du kannst einen Bradford starten, du kannst einen Keenum starten. Klar, das sind Möglichkeiten, wo du was machen kannst auf Quarterback, aber nicht musst. Aber Buffalo muss einfach.
Ja, Buffalo muss auf jeden Fall, ja.
Und ich meine, sie haben Pick 12, Pick 22. Sie haben 2 Zweitrunden-Picks, sie haben den 1. Pick der 3. Runde und mit diesen ganzen Picks muss etwas gehen. Also sie werden auf jeden Fall in den Top 5 landen. Und da ist eigentlich alles möglich. Selbst Nummer 1 würde ich Stand jetzt nicht ausschließen, dass sie das machen.
Ja, das würde ja so ein bisschen an die Eagles erinnern, die das ja damals auch gemacht haben und sich dann mit Carson Wentz den Quarterback zurückgezogen haben. Aktuell haben die Bills in den Top 106 Picks, das sind die Nummer 12, Clemens, die 22, die 53, die 56, die 65 und die 96. Also dort viele Picks, die sie zur Verfügung haben und die dann mit Sicherheit in Trades, vielleicht am Draft oder so schon vorher involviert werden können. Da darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein, was sie dann wirklich dann machen. Ich mache jetzt noch eine allerletzte Pause und komme gleich nochmal zurück und gucke dann nochmal auf die eine oder andere Geschichte, beziehungsweise auf einen Wide Receiver, der sich der Meinung war, ein bisschen weißes Pulver zu schnüpfen und davon ein Video zu machen.
Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Und ein allerletztes Mal sind wir jetzt hier zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Bei mir ist immer noch Clemens. Und Clemens, wir haben vergessen, über einen Spieler zu sprechen, der sich am Sonntag für ein neues Team entschieden hat, nachdem er vorher von den Seattle Seahawks entlassen worden war, Richard Sherman. Er ist jetzt gewechselt und hat, ich glaube, 2 Tage hat es gedauert, da hat er schon einen neuen Job gehabt. Er hat sich bei den San Francisco 49ers vorgestellt, hat mit Kyle Shanahan zum Abend gegessen und hat sich dann entschieden, ja, mache ich hier, kriegt 7 Millionen Grundgehalt, 6 Millionen Prämie und wenn er in den Pro Bowl kommt, wird er 2019 und 2020 16 Millionen Euro an Grundgehalt verdienen, also für ihn einen guten Vertrag, auch wenn es natürlich Risiko ist, wenn er halt nicht in den Pro Bowl kommt.
Ja, der Vertrag ist absolut genial verhandelt von John Lynch, dem GM der 49ers, also kein großes Risiko dabei, sollte Sherman jetzt nicht mehr funktionieren, hat man ihn das eine Jahr bezahlt, ganz gut, und dann wird er entlassen. Also das ist genial gemacht, und sollte er sehr, sehr gut spielen, dann bleibt er eben. Also super verhandelt. Warum Sherman das mitmacht, weiß ich auch nicht. Oder wusste ich zunächst nicht. Mittlerweile weiß ich's. Rache. Er will sich jetzt rächen an den Seahawks. Das passt richtig zu Sherman. Das ist auch sowas, was ihn sympathisch gemacht hat. Und dieser Kampfgeist war im Zweiten, und jetzt will er sich auch rächen, will bestimmt Russell Wilson das ein oder andere Mal intercepten. Und mal sehen, ob ihm das gelingt. Ich bin sehr gespannt. Er wird zweimal seine Chance bekommen. Und was natürlich auch noch schön ist, er spielt da mal gegen die Raiders, auch mit den 49ers, sprich gegen seinen besten Freund Michael Crabtree, mit dem er ja damals im NFC Championship Game zwischen den Seahawks und den 49ers 2013 den Spaß hatte, dass er da den Pass abgebrochen hat und der dann intercepted wurde, und dann hat er den Crabtree danach etwas, ja, beleidigt. Und das Lustige an der Szene ist, der Spieler, der den Pass geworfen hat, war Colin Kaepernick. Der ist nicht mehr in der Liga für die 49ers. Der Ball sollte gefangen werden von Michael Crabtree. So ist es richtig. Mittlerweile bei den Raiders. Der Pass wurde abgebrochen von Seattle-Spieler Richard Sherman. Mittlerweile bei den 49ers. Die Interception wurde gemacht von Malcolm Smith. Zwei Wochen später Super Bowl MVP. Mittlerweile Linebacker von den San Francisco 49ers. Das heißt, die beiden, die damals das Big Play zusammen gemacht haben, um die Seahawks in den Super Bowl zu bringen, den sie dann zu ihrem ersten und bisher einzigen Titel gewonnen haben, spielen jetzt beim Erzrivalen, gegen den sie damals im NFC Championship Game gespielt haben. Sehr lustige Story.
Ja, man merkt, da schließt sich wirklich ein Kreis. Das muss man ja ganz klar so sagen. Ich bin auch dann sehr gespannt, weil wir kennen auch Michael Crabtree als jemanden, der ein absoluter Hitzkopf ist, und dann gegen Richard Sherman, das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Vielleicht ähnlich wie Akib Talib und Michael Crabtree. Mal gucken, ob sich die beiden ein bisschen besser im Griff haben als
letzte Saison. Die beiden treffen sich ja auch nächstes Jahr.
Ja, genau.
Mit Talib, der ja in L.A. ist, bei den Rams.
Zu Rams getradet wurde, genau. Also können wir uns schon darauf freuen, auf Highlight-Videos, wo die sich sehr, sehr lieb haben werden. Da können wir mal von ausgehen. Aber Clemens, du hast gesagt, diese Rache oder diese Rivalität, die dort besteht, ist ja die Frage, die 49ers waren jetzt in den letzten zwei, drei Jahren jetzt nicht mehr so der große Fisch im Teich. Ist da trotzdem noch diese Rivalität wirklich dann auch so groß, oder wird da vielleicht von den Medien ein bisschen das Ganze zu sehr hochgepusht? Man hat es gesehen, glaube ich, ein Fan hat sein Trikot verbrannt von Sherman, aber das war auch das einzige Video, was ich dort gesehen habe.
Ja, aber Sherman will sich eben an den Seahawks rächen. Und da waren die 49ers für ihn die beste Option. Die Rams brauchen ihn nicht. Und er möchte schon bei einem Team sein, das einen guten Quarterback hat und Titel gewinnen kann. Arizona hatte damals vor ein paar Tagen keinen Quarterback. Und selbst mit Bradford, selbst wenn er gesund bleiben würde, ist das für mich absolut kein Titelkandidat. Dagegen haben die 49ers Jimmy Garoppolo und bauen sich da ordentlich was auf. Also war San Francisco in dem Fall für Sherman die optimale Situation. Und das Front Office der 49ers hat schnell gehandelt, hat gut gehandelt und haben jetzt einen talentierten Spieler ohne großes Risiko.
Ja, genau. Einen talentierten Spieler haben auch die New York Giants. Sie haben in...
Aber wirklich nur einen.
Wirklich nur einen einzigen. Nein, sie haben in Wide Receiver Odell Beckham Jr. wirklich einen sehr, sehr talentierten Receiver, der auch natürlich durch seine Geschichten mit dem Heiratsantrag für das Kicking Head und so weiter auch viel Schlagzeilen für neben das Platz gesorgt hat, und der jetzt wirklich... Ja, es vielleicht übertrieben hat, meiner Meinung nach. Es gibt jetzt ein Video von ihm, was am Wochenende aufgetaucht ist, wo er gefilmt wird, wie er mit einer Kreditkarte weißes Pulver zusammenzieht und sich das durch die Nase zieht. Das lässt ja auf Kokain schließen. Clemens, er möchte jetzt ja gerne irgendwann bezahlt werden, weil es ein letztes Jahr ansteht. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, kann er der bestbezahlteste Quarterback sein, wenn er es nicht hinkriegt, vernünftig sich so zu präsentieren oder auch so darzustellen wie ein Quarterback, also wie ein Wide Receiver, der es auch verdient hat, so hoch bezahlt zu werden?
Ja, also das ist schwierig zu sagen. Es gab ja schon damals vor dem Playoff-Spiel gegen die Packers 2016 die Aktion, dass da Giants-Spieler auf einer Yacht waren, da wohl auch mit Prostituierten und Drogen unterwegs waren. War damals schon heftig. Wurde sich eine ganze Zeit im Internet mit lustigen Memes drüber lustig gemacht, aber mehr ist nicht passiert. Diesmal war es ganz alleine. Auch mit dem Joint in der Hand, mit dem Koks, das, oder dem weißen Pulver, wollen die jetzt mal nicht vorurteilen, habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, aber macht das Ganze natürlich noch eine ganze Ecke schlimmer. Und er muss sich auf jeden Fall zusammenreißen. Er ist zwar so talentiert, dass er sich das erlauben kann, aber wenn dann Goodell ankommt und ihn sperrt, dann kann der talentierteste Spieler nichts machen. Das hat man bei Josh Gordon gesehen. Und er muss da langsam mal irgendwie, muss ihn mal jemand bremsen. Er ist so talentiert, aber mit seinem Gehabe teilweise und solchen Aktionen macht er sich viel kaputt. Und ich glaube auch, dass das sein Marktwert etwas drücken könnte. Ohne das Ganze hätte er für mich eine Chance auf die von ihm erträumten 20 Millionen pro Jahr.
Ja, da muss man dann auch auf die beiden Neuen hier hoffen, Pat Shurmur als neuer Headcoach und David Gettleman als neuer GM, dass die dann mal auf ihn auch einreden und ihm auch ihm sagen, Junge, wenn du wirklich das hohe Geld verdienst, was du durchaus wert bist, dann musst du endlich mal ja dich auch verhalten wie ein Erwachsener, wie ein Footballspieler, der professionell an die ganzen Themen dort rangeht. Das ist ja etwas, woran er jetzt arbeiten muss. Da muss er sich jetzt drum kümmern. Er möchte wahrscheinlich ähnliches Geld verdienen wie Mike Evans. Der hat ja letzt seinen Vertrag verlängert gehabt. 5 Jahre, 82,5 Millionen kann er dort verdienen. Maximal 55 sind davon garantiert. Und ich denke, Clemens, er möchte auf jeden Fall ähnliches Geld haben, nicht sogar noch mehr.
Ja, und das sollte er auch bekommen. Also ich denke schon, dass er am Ende mehr als Mike Evans bekommt und noch mehr als Antonio Brown. Also er wird schon bestbezahlte der Receiver der NFL werden. Ja, muss man, aber was man auch sagen muss, Odell und die Giants, das passt schon. In dem Sinne auch. Odell ist jemand, der die große Show liebt und da ist er natürlich New York perfekt. Also würde er auch bleiben wollen, auch wenn es mal sportlich vielleicht zurzeit nicht optimal läuft.
Ja, das und, stimmt.
Ja. Also ich denke, er wird bei 18 bis 18,5 Millionen im Jahr landen. Wenn er jetzt eine gute Saison spielt, wie wir es von ihm gewohnt sind, also sagen wir mal, hat 1500 Yards ungefähr, auf jeden Fall. Wenn er jetzt natürlich komplett ausartet, 2000 Yards mit Eli Manning, dann kriegt er auch seine 20 Millionen. Sollte er sich jetzt wieder verletzen, wird es vielleicht etwas weniger, aber ich bin mal gespannt, ob es überhaupt bis zum Ende der Saison dauert oder ob jetzt im Sommer noch was passiert. Wenn Odell clever ist, wartet er, denn, ja, er hat jetzt auch lange, lange Zeit nicht gespielt. Tut seinem Marktwert auch nicht besonders gut.
Ja, genau. Das wird ihm nicht gut. Da muss man jetzt mal gucken, dass er dann wieder zurückkommen wird. Und bevor wir jetzt in die Pause oder zum Ende kommen, Clemens, es gibt noch ein neues Gerücht, was gerade reingekommen ist. Ian Rappaport hat das reported, dass der Cornerback Bashaud Breeland, der bisher ja bei den Redskins gespielt hat, wohl zu den Carolina Panthers gehen wird. Und die Panthers brauchen ja dringend Hilfe bei den Cornerbacks. Und bekommt den Breeland jemand, der ihnen sofort helfen kann?
Ja, durchaus. Daryl Worley ist ja ist ja von den Panthers weg zu den Eagles für Torrey Smith. Das war übrigens auch wieder Raub von Howie Roseman. Der vermutlich Nacktbilder von allen anderen 31 GMs hat und droht, die zu veröffentlichen, wenn sie nicht seinen Trades zustimmen. Anders ist das nicht zu erklären. Also Spaß beiseite. Was Philly im Front Office abzieht, ist großartig. Das wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Und Bashaud Breeland, ja, scheint okay zu sein für die Panthers. Also ist jetzt nicht der schlechteste Mann. Man hat mit Bradbury einen Corner, den ich sehr mag und sonst aber nicht besonders viel. Ich denke auch schon, dass da noch im Draft was passieren könnte. Ich denke, man hätte in Carolina lieber einen anderen Cornerback, der noch in Washington ist, nämlich Josh Norman. Ja, ich glaube, man bereut es, ihn gehen gelassen zu haben.
Das glaube ich auch, dass man das bereut, aber man hat sich so entschieden und damit muss man dann jetzt im Endeffekt legen. Mal gucken, ob er ein Bashaud Breeland dann in der nächsten Saison die Verstärkung sein kann. Er wird mit Sicherheit Josh Norman nie ersetzen können, aber vielleicht ist er zumindest so solide, dass man vielleicht von einer vernünftigen Cornerback-Gruppe dann zusammenstellen kann. Damit sind wir jetzt auch am Ende angekommen unserer Sendung. Wer gefallen hat, natürlich lasst ihr da gerne 5-Sterne-Bewertung. Ganz wichtig nochmal alle Sachen, die wir hier abgegeben haben, sind Gerüchte, beziehungsweise wenn ich gesagt habe, das ist sicher, dann ist das entsprechend sicher, aber solche Gerüchte wie Kirk Cousins, Teddy Bridgewater, das sind alles Gerüchte, die dort sind. Es ist expected to sign, heißt es immer so schön. Deswegen werden wir dann morgen ob 22 Uhr, beziehungsweise wenn die Sendung hört, heute 22 Uhr, sondern wir Dienstagabend aufnehmen, und dann werdet ihr entsprechend wissen, ob wir recht haben oder ob wir Unrecht haben. Wie gesagt, wir konnten dem nur die Gerüchte von den wirklich gut informierten Insidern bei der NFL wie Ian Rappaport oder Adam Schefter, die man auf jeden Fall folgen sollte auf Twitter, genauso wie man auch uns folgen sollte bei Twitter @interceptionft. Wenn ihr das noch nicht getan habt, unbedingt sofort machen, denn dort hören wir natürlich auch euch auf dem Laufenden. Dort könnt ihr auch unsere aktuelle Sendung natürlich dann runterladen und dort euch anhören. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Gerne 5-Sterne-Rezension hinterlassen, gerne auch konstruktive Kritik gegeben. Was können wir noch besser machen? Woran können wir noch arbeiten? Und wenn ihr auch mal Teil sein wollt, immer gerne natürlich. Wir werden uns dann spätestens wieder hören zum Draft und dann natürlich über die entsprechenden Trades bis dahin nochmal sprechen. Vielleicht gibt's nochmal, wenn wirklich viel passiert ist, dann nochmal eine neue Sendung mit uns. Da müssen wir mal schauen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, weiterhin eine schöne Zeit, und dann spätestens hören wir uns beim Draft hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.